B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In der 8. Klasse durfte ich eine Hausarbeit schreiben über Madagaskar. Ganze 15 Seiten mit ganz tollen Fotos, bunt. Und dadurch habe ich mir für immer den Namen der Hauptstadt eingeprägt, Antananarivo. Und von dieser Schulrecherche ist auch hängen geblieben, dass Madagassen angeblich gern zentimeterdicke Speckwürfel essen, gebraten, gekocht oder auch gegrillt. Und ich weiß nicht, viel Wissen ist das nicht über ein Land, das nach Indonesien der zweitgrößte Inselstaat der Erde ist und wegen der Isolation vom Fastland eine einmalige Flora und Fauna besitzt, zum Beispiel rund 100 verschiedene Lemurenarten. Die Wissenschaftsjournalistin Franziska Badenschi war 5 Monate lang auf einer Recherchereise in Madagaskar. Und heute Abend sprechen wir mit ihr über ihre Arbeit vor Ort und über das große Land, über das die meisten von uns so wenig wissen. Sie ist zugeschaltet aus Leipzig. Hallo Franziska.
Manaona Tupku.
Und das heißt?
Herzlich willkommen, beziehungsweise herzlich willkommen ist eigentlich Tongasu. Manaona Tupku heißt einfach guten Tag.
Guten Tag, das ist schön. Außerdem hier im Studio ist Susanne Basakaya.
Ja, dann wünsche ich einen guten Abend nach Leipzig.
Nach Leipzig, dachte ich, wir sitzen aber in Köln zusammen.
Ja, dir wünsche ich auch einen guten Abend.
Und mein Name ist Niloufer Elhami. Ich muss mal kurz gucken, ich höre da so einen Schall, aber das ist vielleicht, hörst du das auch, Susanne?
Ein Schall? Ja, ich höre einen leichten Schall, das stimmt.
Ich nicht.
Du nicht? Ah, das ist gut. Franziska, du bist erst vor 2 Wochen zurückgekommen. Geht's dir gut? Keine Krankheiten, keine Beschwerden, sonstiges mitgebracht?
Ganz viele. Oh ja, jetzt höre ich den Schall auch. Okay. Also mitgebracht habe ich natürlich ganz viele Eindrücke, Informationen, Impressionen. Aber Gott sei Dank keine Krankheiten. Also kein Malaria oder ähnliches. Da bin ich Gott sei Dank verschont worden.
Wie viele Fotos?
So 6.000, 7.000 mindestens und 70 Stunden Interviewmaterial, was ich aufgenommen habe für die ganzen Radiobeiträge.
Genau. Du warst mit einem Stipendium der Karl-Heinz sage ich, jetzt bin ich tatsächlich in Leipzig, der Heinz-Kühn-Stiftung in Madagaskar. Jetzt lacht Franziska, weil du die Karl-Heinz-Straße in Leipzig kennst, ne?
Ja, na klar. Als gebürtige Leipzigerin kenne ich dann doch ein paar Straßennamen hier.
Ich habe auch dort studiert, deswegen kam ich ein bisschen durcheinander. Also du warst mit einem Stipendium der Heinz-Kühn-Stiftung in Madagaskar 3 Monate lang. Dann hast du 2 Monate drangehängt. Konntest du dir dieses Land selber aussuchen oder war das eine Voraussetzung für das Stipendium?
Ich konnte es mir selber aussuchen. Also bei diesem Stipendium bewirbt man sich mit einem Thema, mit einer Rechercheidee. Man möchte irgendwas Entwicklungspolitisches recherchieren. Das richtet sich eben an junge Redakteure, junge Journalisten, weil die Medienhäuser heutzutage ja einfach so eine lange Recherchereisen gar nicht mehr finanzieren. Also die haben ihre Korrespondenten, die dann irgendwo fest vor Ort sind. Aber wenn man wirklich mal für ein Thema irgendwo hin möchte, wo es eben auch aufwendiger ist, hinzureisen, durch ein Land zu reisen, ein Thema sich zu erarbeiten, dann braucht man heutzutage Stipendien. Und die Heinz-Kühn-Stiftung macht das eben in Nordrhein-Westfalen für junge Journalisten bis 35. Und ich habe mich eben mit Madagaskar beworben. Und ja, es hat dann Gott sei Dank geklappt. Am Anfang hatte ich ja nicht mehr damit gerechnet.
Jetzt habe ich heute in der Redaktion so ein bisschen rumgefragt oder Leute fragen mich dann, na, was machst du denn heute Abend? Was hast du für ein Thema? Madagaskar, wir reden über Madagaskar und die meisten gucken so nach dem Motto, ah ja, na klar, Madagaskar. Und dann ein paar Sekunden später, ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts über Madagaskar. Die wissen sozusagen politisch nichts, man verbindet das mit diesem Lied, wir lagen vor Madagaskar, das habe ich jetzt heute wollte ich jetzt nicht hier auch nochmal spielen, aber das kennt man. Und dann den Film vielleicht auch noch, den Disney-Film. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dahin zu fahren?
Ich muss gestehen, Facebook ist schuld. Es war vor ein paar Jahren, als ich gerade in der Endphase meiner Masterarbeit war und dann dachte, oh, ich habe gerade keine Lust mehr. Ich muss mir jetzt irgendwie ein Ziel suchen, worauf ich hinarbeiten kann, nämlich meinen nächsten Urlaub, wenn ich dann die Arbeit abgegeben habe. Und an dem Tag war gerade bei Facebook so ein eigentlich blöder Test, wohin geht dein nächster Urlaub? Und dachte ich mir, prima, das mache ich jetzt. Ich will irgendwie Wald, ich will raus in die Natur, Technik mal wieder hinter mir lassen. Ich möchte gerne an den Strand einfach mal so 2-3 Tage ausspannen. Ich möchte neue Leute kennenlernen, also auch eben explizit nach Afrika, weil ich noch nie in Afrika vorher war. Und dann kam witzigerweise Madagaskar raus und dann habe ich irgendwie auch mal schnell bei Wikipedia so die erste 60-Sekunden-Recherche gemacht und dachte mir, also als Wissenschaftsjournalistin kann ich natürlich auf Madagaskar überhaupt keinen Urlaub machen. Ich muss da arbeiten. Madagaskar ist ja die Arche Noah schlechthin, also bekannt für seine Artenvielfalt und sie ist da sehr bedroht. Und dann ist mir eben aufgefallen, die Medien, wenn sie denn mal über Madagaskar berichten, dann ist das so eine Nachricht wie vor 2-3 Monaten, als dann so ein Mini-Chamäleon gefunden wurde, das auf einen Streichholzkopf passt, also wirklich winzig klein, ein paar Millimeter groß. Und ja, dann gibt es ein schönes Foto, man macht irgendwie noch 3-4 nette Sätze dazu und dann war es das schon wieder. Wenn man Glück hat, wird irgendwie noch erwähnt, dass halt die Artenvielfalt dort auf Madagaskar außergewöhnlich ist und dass sie bedroht ist und dann endet es meistens aber damit schon wieder. Mhm. Und ich habe mir deswegen gedacht, als Wissenschaftsjournalistin bin ich ja eigentlich prädestiniert dafür, da mal hinzufahren und zu gucken, warum ist denn dort die Artenvielfalt so bedroht und was wird eigentlich dagegen unternommen.
Mhm. Und da hast du dieses Stipendium zum Glück gefunden.
Ja, und dann habe ich in Exposé erarbeitet, mich bei dem Stipendium beworben und dann hat das geklappt und dann hat man ein Jahr Zeit zu reisen und weil ich eben die Version für 3 Monate hatte, wusste ich, okay, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, ich muss jetzt nicht morgen losfliegen und dann habe ich mir wirklich viel Zeit genommen für die Vorbereitung, also geguckt, welche Projekte möchte ich eigentlich besuchen, wer ist überhaupt vor Ort, was ist auch an deutschen Wissenschaftlern oder Einrichtungen vor Ort aktiv und dann habe ich mir einfach wirklich einmal die Landkarte auf A3 ausgedruckt und alles eingetragen und die erste Version, die war das ganze A3-Blatt komplett vollgeschrieben, was es alles so gibt in allen Ecken und Enden des Landes und ja, und dann habe ich halt angefragt, wer überhaupt da ist und habe dann mir wirklich so von Punkt zu Punkt die Route erarbeitet. Und dann bin ich losgeflogen.
Dann bist du losgeflogen. Wir werden auch über diese Route ziemlich genau sprechen, über die Projekte und überhaupt, was du dort gemacht hast in diesen 3 bzw. 5 Monaten. Wie wurde das Ganze finanziert? Also hattest du jetzt sozusagen, das wurde dir bezahlt, die Reise oder so ein bisschen Taschengeld oder wie bist du über die Runden gekommen dort?
Also es gibt einen festen Betrag, den ich jetzt hier mal nicht sage, weil ich nicht weiß, ob ich das darf. Okay. Aber letztlich war es so, jeder, der 3 Monate geht, bekommt den gleichen Betrag. Und also bei mir hat es für 2,5 Monate gereicht, weil einfach die Reisekosten sehr hoch waren. Also allein der Flug waren 1.500 Euro. Dann medizinische Vorsorge, all die Impfungen, die Medikamente, die man sich besorgen muss, sind natürlich auch sehr teuer. Und ich bin dann auch vor Ort viel geflogen.
Also, das ist dann teuer. Weil die Insel so groß ist, ne? Da kommt man auch.
Was denkst du denn, wie groß die Insel ist? Vielleicht weißt du das noch aus deiner Hausarbeit.
Ja, nicht aus der Hausarbeit, sondern von Wikipedia heute natürlich. Aber wobei ich muss sagen, die Zahl, ich glaube 500.000 Quadratkilometer, kann das sein?
580.000 Quadratkilometer. 580. Man muss sich das aber vorstellen, die Zahl sagt jetzt ja wieder keinem was. Das ist eben so groß wie Frankreich plus Niederlande.
Okay.
Wow, das hätte ich nicht gedacht.
Und die Nord-Süd-Ausdehnung, Frankreich ist ja so relativ kompakt, die Nord-Süd-Ausdehnung ist so weit wie von Berlin bis zur Südspitze von Italien.
Ja, Wahnsinn. Ich finde, man kriegt also für diese Zahl jetzt kein Gefühl, aber wenn man diese Insel sieht, neben Afrika, neben dem Fastland, das ist wirklich keine kleine Insel. Also das ist so ein Brocken mitten im Ozean, das ist schon groß. Und ich habe heute gelernt, dass sich durch die Mitte der Insel sich einfach so eine riesen Bergkette zieht.
Also an der Ostküste entlang, genau. Einmal von nach Süd.
Und ich habe mir da vorgestellt, ist das schwierig überhaupt? Also gibt es da Landwege? Kann man mit dem Auto von Ost nach West kommen? Oder ist das wirklich drumherum an der Küste lang oder muss man drüber fliegen?
Also man kann schon mit dem Auto fahren, allerdings braucht man dann einen Cut-Cut, also so einen Geländewagen, weil die Landstraßen, also die Route National, die sind schon weitestgehend asphaltiert, aber auch nicht immer. Also gerade im Westen ist viel noch einfach auch mit Sandpiste. Und wenn dann Regenzeit ist oder so oder mal wieder irgendwelche Löcher sind, die nicht gestopft werden, dann wird es natürlich kompliziert. Und was sehr erstaunlich ist, also beziehungsweise was mir die Reise anfangs ein bisschen erschwert hat, es gibt ja keine Züge. Also ich bin das hier von Deutschland so gewohnt, ich gehe mit meinem Koffer zum Bahnhof und dann nehme ich den nächsten Zug. Und auf Madagaskar ist es halt so, man muss entweder zu Air Madagaskar, also ins Reisebüro von der Fluglinie Air Madagaskar gehen und dann fliegt man, was halt recht teuer ist. Das sind 200 Euro im Schnitt pro Flug, also nur One Way. Und das ist schon für mich viel, das ist für jeden viel und für Madagaskar erst recht.
Ja.
Also das sind so 2,5 Monatsgehälter für Madagaskar. Also
und wenn man nicht fliegen kann, dann muss man wahrscheinlich mindestens einen Tag.
Ja.
sehr lange mit den Fahrzeugen unterwegs sein wahrscheinlich.
Genau. Aber vielleicht über die Buschtaxis wollen wir gleich reden oder später?
Wir können darüber später reden, weil erstmal wollte ich kurz zurück zu der Frage der Impfung, was ja auch viel Geld kostet. Was brauchtest du da alles für Impfungen?
Also man frischt alles auf von Hepatitis A und B und Polio, Tetanus, wahnsinnig viel. Ich weiß es schon alles gar nicht mehr.
Okay.
Dann natürlich Malaria-Prophylaxe einfach noch mitnehmen. Ich habe sie dann nicht durchgenommen, obwohl ich das anfangs so vorhatte. Mhm. Ich habe sie dann aber letztlich nur an der Küste genommen, weil ich ja im ersten Quartal unterwegs war, also Januar, Februar, März. Und da viel in der Küste und in den Regenwäldern unterwegs war. Und da ist es dann schon gefährlicher. Aber wenn ich dann im Hochland war, wo es halt kühler ist und auch ein bisschen trockener war, da habe ich es dann einfach gelassen, weil das schon eine Belastung für den Körper ist, jetzt irgendwie 3, 4, 5 Monate.
Was macht das müde zu nehmen. Und komisch?
Müde, Magen, Darm, jeder reagiert da anders, ja.
Okay. Franziska, lass uns den ersten Song hören, den du mitgebracht hast. Du hast madagassische Musik, unter anderem madagassische Musik mitgebracht. Ich habe schon wieder vergessen, wie man diesen Titel ausspricht. Ich hatte anfangs gesagt Eno Maresaka und du hast mich korrigiert.
Wie genau. Das liegt daran, dass die Madagassen, das sind eigentlich zwei sehr kurze Worte. Normalerweise sind die Worte so 30 Buchstaben lang und man spricht dann irgendwie 8 oder 10. Korrekt ausgesprochen, ich bin mir nicht sicher, das müssen jetzt die madagassischen Kollegen dann sagen. In Marisak würde ich jetzt sagen.
In Marisak, okay. Und das ist von Samuela, von dem, das klingt wie eine Frau, aber das ist ein Mann.
Ist ein Mann, genau. Das ist ein sehr bekannter madagassischer Sänger und auch Instrumentalist. Und ich habe ihn 1-2 Mal live gesehen und ja, er kommt halt immer irgendwo im Radio.
Madagaskar ist unser Thema heute Abend. Wir reden mit der Wissenschaftsjournalistin Franziska Badenschier. Die war auf einer Recherchereise 5 Monate lang in Madagaskar. Franziska, ich habe mich gerade gefragt, in oder auf, weil du vorhin kurz auf Madagaskar gesagt hast.
Ich kann mich auch nicht entscheiden. Ich muss auch gestehen, ich wollte es immer mal nachschauen. Ich habe es in all diesen 5 Monaten nicht geschafft und jetzt ist es mir auch egal.
Ich glaube, da gibt's eine Regel, wenn ich mich richtig erinnere. Also jede Insel, die wirklich dann, also hauptsächlich nicht eine Insel, sondern eine Nation ist, wird, da sagt man in, wie auch auf in Island und nicht auf Island.
Gut. Das Problem ist ja bloß, Madagaskar ist ja nicht nur eine Insel. Es gibt ja noch so kleine Inseln drumherum.
Aha.
Müssen wir den Duden nochmal befragen.
Also nur so mini, mini kleine, die man auf der Karte nicht sieht oder wirklich bedeutende große Inseln?
Es gibt schon 2 Touristeninseln und 1-2 ganz kleine, ja. Mhm. Die sind dann nicht mehr auf der Karte mit drauf.
Warst du da auch?
Ja, auf einer, auf Sainte-Marie, das ist im Osten. Und das ist so die noch nicht ganz touristisch erschlossene Insel. Das heißt, da ist es noch richtig paradiesisch, da ist alles noch sehr natürlich. Momentan geht auch nur ein Flieger einmal am Tag rüber mit 10, 12 Plätzen. Entsprechend viele Leute oder zumindest Touristen trifft man dann auch auf der Insel.
Okay, kann man auch mit dem Boot rüber? Ich habe nämlich Angst vor so ganz kleinen Fliegern, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
Ja, aber mit dem Boot, also es gibt eine Mini-Fähre, allerdings ist da auch im letzten Jahr eine Ministerin ums Leben gekommen, weil das Boot dann irgendwie gekentert ist. Also man sollte lieber fliegen, glaube ich.
Genauso sicher. Genau. Franziska, du warst hauptsächlich in der Hauptstadt Antananarivo. Die Madagassen sagen abgekürzt einfach nur Tana. Machen wir auch jetzt in diese Sendung.
Ja.
Kannst du dich an deinen allerersten Eindruck erinnern?
Als ich aus dem Flieger gestiegen bin, ist es warm, es ist feucht. Es ist halt nun mal eine tropische Insel. Und ich bin dann übers Rollfeld gelaufen. Und das ist so eine Erfahrung, die man hier in Deutschland ja einfach nicht macht, dass man irgendwie mal so komplett frei über den Flugplatz schlendern kann, über die Rollbahn. Und ich hatte dann das Glück, dass ich mir vorher jemanden organisiert hatte, der mich abholt. Der hatte dann auch ein Schild, wo mein Name drauf stand. Und dann war ich ganz erleichtert, weil man kommt dann da rein in die Halle, holt sie sein Gepäck. Ich war froh, dass das mit dem Visum alles geklappt hat. Und dann geht die Schleuse auf und dann steht man auf einmal da und vor einem sind hunderte Madagassen und Taxifahrer und Leute, die halt ihre Freunde und so abholen wollen. Und ich dachte, oh meine Güte, ich verstehe ja hier kein Wort. Madagassisch ist ja nun wirklich nicht die einfachste Sprache der Welt. Und dann war ich einfach froh, als ich dieses Schild gesehen habe und mich an den Herrn ranhängen konnte. Und der hat mich dann sicher ins Hotel gebracht und dann war ich erstmal aufgehoben für den Moment.
War das von der Heinz-Kühn-Stiftung oder wer war
Nein.
dieser Mann?
Nee? Die Heinz-Kühn-Stiftung ist ja wirklich bloß in Düsseldorf ansässig. Mhm. Da sind auch nur ganz wenige Menschen da. Das waren Mitarbeiter von der GIZ, von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, mit dem ich vorher schon Kontakt hatte, einfach für, wie ist Madagaskar, was kann ich machen, die machen ja sehr viel im Umweltbereich. Und deswegen hatte ich da schon Kontakt und war sehr froh darüber.
Das Land hat ja ungefähr 20 Millionen Einwohner. Ich habe gelesen, dass 1 Million davon eben in Tana leben, in der Hauptstadt. Wie würdest du denn die Stadt, jetzt hast du sozusagen den ersten Eindruck so am Flughafen, wie würdest du dann die Stadt beschreiben?
Wenn man total so, chaotisch. Ja? Total chaotisch. Vielleicht muss man umgekehrt anfangen. Als ich letzte Woche in Berlin war, dachte ich mir, meine Güte, wie leer ist diese Stadt eigentlich? Wie viel Platz habe ich auf den Straßen? Und es gibt hier Ampeln und jeder hält sich oder halbwegs zumindest an die Verkehrsregeln. Und in Tana, es ist halt Stau. Es gibt keine Ampeln, weil die würden nur geklaut werden, weil das Metall und alles natürlich wahnsinnig wertvoll ist für die Madagassen. Es sind wahnsinnig viele Menschen auf der Straße. Es sind noch mehr Kinder auf der Straße einfach, weil Madagaskar hat sich in den letzten 12 Jahren verdoppelt an Einwohnern. Und das Leben in Madagaskar spielt halt einfach draußen auf der Straße. Also die Menschen sind nicht in ihren Häusern oder in Büros, die sind auf der Straße, die leben da einfach wirklich. Und deswegen war das dann schon chaotisch und sehr beeindruckend. Ja.
Und bunt wahrscheinlich.
Eher dreckig.
Eher dreckig als bunt.
Es ist eigentlich alles braun und grau durch den Dreck. Also ursprünglich war es, glaube ich, alles mal bunt, ja, aber mittlerweile eher so.
Ich bin wirklich jetzt ein bisschen hängen geblieben. In den letzten 12 Jahren hat sich die Bevölkerung verdoppelt. Warum das?
Das ist für die Madagassen weitestgehend eine Altersvorsorge, ganz viele Kinder zu haben.
Ich bin bei der Zahl 12 einfach in den letzten 12 Jahren, wenn man jetzt gesagt hätte, in den letzten, nicht 30 oder.
Nein, es ist halt wirklich so. Also im Schnitt kommen statistisch gesehen 4,8 Kinder pro Frau, pro Madagassin. Und sie fangen halt einfach auch sehr früh an. Also es gibt 14-Jährige, 16-Jährige, die schwanger sind, die erst das Kind bekommen. Es gibt Menschen, also Frauen, die haben mit 20 schon 3 Kinder geboren. Und dadurch ist es halt einfach auch eine wahnsinnig junge Bevölkerung. Mhm. Und ja. Also und es ist halt mit der Verhütung halt auch einfach nicht weit her. Also ich habe auch mit Menschen gesprochen, die in irgendwelchen Projekten halt versuchen, den Frauen die Pille schmackhaft, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, zu machen. Aber das funktioniert nicht. Also entweder sie nehmen dann halt, wenn sie einmal in der Woche 7 Pillen bekommen, wirklich die alle auf einmal und nicht jeden Tag eine und wundern sich dann 4 Wochen später, ups, ich bin schwanger. Also es ist für sie auch hauptsächlich einfach die Altersvorsorge.
Okay. Du warst in den ersten 3 Wochen in einer Redaktion, habe ich das richtig verstanden, eine der 2 wichtigsten Zeitungen im Land eigentlich?
Genau, die Tageszeitung Express ist das. Also es gibt ja relativ wenige Zeitungen und die werden auch alle eigentlich in Tana hergestellt. Das ist halt so, also für uns wäre es eigentlich eine Lokalzeitung, die dann halt nur landesweit verteilt wird. Sie kommt ja auch gar nicht in alle Ecken und Enden, weil einfach die Vertriebswege in Anführungsstrichen gar nicht funktionieren oder nicht da sind. Und ja, in dieser Redaktion habe ich dann 3 Wochen verbracht. Das ist halt einerseits Teil des Stipendiums gewesen, wenn man eben 3 Monate auf Recherchenreise geht, dass man vor Ort einfach sich auch mal die Medienlandschaft wirklich selber anschaut. Und zum anderen war es für mich einfach die einmalige Chance, wirklich Kontakt zu Madagassen zu bekommen. Ich habe Dinge gesehen, die ich als Wazar, als Weiße nie hätte sehen können. Also ich war einmal in einem Slum, wo es gebrannt hat und es war wirklich so, an der Straße hat man so die Häuser gesehen und in dem Kanal waschen die Frauen halt die Wäsche. Und dann dachte ich mir, ja, okay, da hinten sehe ich, da ist noch eine 2. Häuserzeile direkt hinten dran. Und dann sind wir da reingegangen, wirklich in so einen 30 Zentimeter schmalen Gang zwischen 2 Häusern, 2 Hütten. Und dann ging das 100, 150 Meter weiter nach hinten. Also wirklich, es muss dann die 5., 6. Reihe gewesen sein, richtig, richtig drin. Und dann auf einmal war da halt irgendwie, 10 mal 10 Meter abgebrannte Boden. Also alles nur noch Holzkohle und also irgendwie alles verbranntes Zeugs. Und die Menschen standen drumrum und waren geschockt.
Warst du da mit den Journalisten unterwegs vom Express?
Genau, genau. Also das war dann, wenn die Redakteure zu ihrem Termin gegangen sind, bin ich halt mitgegangen und habe dadurch einfach Ecken gesehen und Eindrücke bekommen, Menschen kennengelernt, die ich so nie kennengelernt hätte, wenn ich einfach als Journalistin auf die Straße gegangen wäre und einfach mal jeden angequatscht hätte oder so.
Wie war das denn für dich, diese madagassische journalistische, diesen Alltagsleben oder eben Arbeitsleben zu sehen? Wie haben die da gearbeitet? Ganz normal, wie in deutschen Redaktionen, wie man sich das vorstellt, mit Morgenkonferenz und Themenaufteilung oder wie haben die Journalisten dort gearbeitet?
Ja, also eine Morgenkonferenz gab es schon. Ich wurde für den ersten Tag für 8:30 einbestellt und die Konferenz hat dann um 10 angefangen. Das ist ganz typisch für Madagaskar. Mura Mura, also immer mit der Ruhe. Und das ist mir dann die anderen Tage eigentlich auch mal so gegangen. Ich habe dann recht schnell kapiert. Also am 3., 4. Tag bin ich dann auch entsprechend später gekommen, weil ich dann es auch irgendwie leid war, morgens immer irgendwie ganz allein am Tisch zu sitzen, darauf zu warten, dass alle Redakteure eintrudeln.
Was heißt denn später?
Also dann so wirklich teilweise um 10. Also ich glaube, einmal haben wir 10:30 angefangen und also 2 Stunden verspätet. Und dann habe ich mir schon gedacht, das würde jetzt in Deutschland nicht funktionieren und auch so über den Tag. Also es ist halt, es gibt natürlich Ressorts, Kultur, Politik, Wirtschaft, das gibt's alles. Und es ist dann so, man hat die Konferenz, dann geht man halt auf den Termin. Danach geht man irgendwo in der Stadt noch eine Kleinigkeit essen und um 2, um 3 ist man in der Redaktion zurück und dann guckt man irgendwie erstmal bei Facebook ein bisschen und hier eine Mail und da. Und irgendwie um 5 fängt man dann an zu schreiben, wenn da der Chefredakteur kommt und fragt von wegen, wann kriege ich meinen Text? Und dann ist aber trotzdem also kein Stress, alles mit der Ruhe. Also so von wegen hier in 3 Minuten Abgabefrist, das ist da nicht Muramura eben.
Das heißt, du hast mitgeguckt, begleitet, einfach warst draußen, wenn die auf eben auf Jobs waren oder wie auch immer.
Genau. Und einmal habe ich sogar selber einen Artikel publiziert.
Ja, auf welche Sprache denn?
Auf Französisch natürlich.
Ah.
Ja, das war auch eher Zufall. Ich hatte eigentlich einen Termin, das ging um Telemedizin. Also in Afrika, weil eben die Entfernungen so weit sind oder Madagaskar dann speziell, gibt es so Fortbildungen natürlich nicht. A, gibt es zu wenige Ärzte, Mediziner und die Entfernung. Also wir können jetzt nicht irgendwie einmal im Jahr nach Tana kommen, um da sich fortbilden zu lassen. Da macht man das halt übers Internet. Und da bin ich hingegangen mit einem Redakteur, der sich so um diese ganzen Telekommunikationstechniken kümmert. Und dann hieß es von wegen, ach, schreib den doch einfach selber, ich habe gerade keine Zeit. Und dann habe ich mich hingesetzt und das dann irgendwie auf Französisch probiert und es war dann auch gar nicht so schlimm und dann stand er 2 Tage später sogar in der Zeitung.
Sind alle Zeitungen auf Französisch? Weil ich dachte auf Madagassisch.
Also der Express ist auf Französisch, es gibt aber auch welche, die auf Madagassisch sind.
Okay.
Ja. Also in der madagassischen Zeitung hätte ich einfach nicht überlebt, da verstehe ich ja so kein Wort. Es war in den Konferenzen schon schwierig genug, weil sie eigentlich nach 2 Minuten immer ins Madagassische verfallen sind und dann wieder der Chefredakteur sagen musste, hallo, hallo, hier, Französisch, sonst kann Franziska nicht mitreden.
Ach so, sozusagen als wegen dir dann, aber normalerweise reden die Madagassisch untereinander.
Ja, untereinander reden sie Madagassisch, aber die Zeitung selber wird dann auf Französisch geschrieben und gedruckt.
Okay. Franziska, lass uns noch ein Lied hören. Und diesen Song kennen die meisten von uns auch hier in Deutschland oder auch in Europa. Wind of Change, Scorpions. Mich hat das gewundert, aber du hast dafür eine Erklärung, warum wir das heute Abend spielen.
Genau, ich habe sogar 2 Erklärungen. Da muss ich aber eigentlich, weil wir gerade noch beim Anfang sind, mit dem Ende anfangen. Das Lied Wind of Change wird nämlich in allen Buschtaxen gesungen, beziehungsweise es läuft da ständig. Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht so richtig warum, aber in Madagaskar ist das Lied ganz groß, die Scorpions sind ganz groß und deswegen habe ich dann am Ende in meiner letzten Woche, als ich bei ein paar deutschen Wissenschaftlern im Forschungscamp war und wir eine wunderschöne Party hatten, richtig mit madagassischer Band, mit Gitarre und einer Lagerfeuer nicht, aber zumindest ein paar Kerzen und jeder musste ein Lied singen und dann dachte ich mir, okay, ich muss irgendwas singen, was ich im Buschtaxi immer höre und was ich selber auch aussprechen kann und Céline Dion wollte ich nicht, das wäre die 2. Möglichkeit gewesen, also muss das Wind of Change sein.
Dann hören wir doch rein. Madagaskar, das ist ein Land, der Name sagt einem sofort was. Vielleicht kennt man das, ich glaube, die meisten kennen das vielleicht aus Tierfilmen. Da kommt diese Artenvielfalt von Madagaskar sehr oft vor. Ich kenne das von dem Disney-Film mit demselben Namen, wo diese Tiere aus dem New Yorker Zoo dort landen. Franziska, du hattest ja den Schwerpunkt Umwelt und Artenschutz. Was war dann das genaue Ziel deines Aufenthalts in Madagaskar? Was hast du dort genau gemacht?
Das waren 2 Hauptfragen, denen ich nachgegangen bin. Das eine ist, seit knapp 3,5 Jahren gibt es auf Madagaskar eine politische Krise. Der ehemalige Präsident wurde weggeputscht und der neu ernannte, selbsternannte Präsident ist halt international nicht legitimiert und deswegen ist halt sehr viel Geld gestoppt worden. Viele Umweltschutzprojekte, gerade die halt in Kooperation mit ausländischen Organisationen stattfinden, sind halt einfach gestoppt worden, zusammengebrochen und deswegen wollte ich gucken, was macht eigentlich diese politische Krise? Was bewirkt die, beziehungsweise welche Folgen hat die? Und die 2. Hauptfrage war zu schauen, wie die Madagassen denn selber vor Ort aktiv werden können. Also jetzt unabhängig von dem politischen Drumherum. Also inwieweit können sie selber was tun oder warum können sie eben nichts tun?
Mhm. Und womit hat das dann angefangen? Mit welchem Projekt, weil wir vorhin über die Projekte gesprochen haben, die du dir da angeguckt hast?
Ja, also die erste Reise ging in den Nordosten, in den Marojejji-Nationalpark. Das ist ein recht kleiner Nationalpark, ist auch sehr gebirgig und eben auch sehr feucht. Das ist ein schöner Regenwald. Und da gibt es die Seidensifakas. Das sind Lemuren, die sind schneeweiß. Also die eigentlich schwarze Haut ist auch relativ schnell rosa geworden. Also diese schwarzen Pigmente, die wir kennen, die sind dann einfach weg. Und dann sind die wirklich so seidig, schneeflockenartig weiß. Und die sind relativ flauschig und süß. Aber es gibt von ihnen halt nur noch 200, 300, man sagt maximal 2000 wirklich von denen. Und man weiß, dass sie halt nur dort oben in Marojejji und Umgebung vorkommen. Nirgendwo sonst auf Madagaskar und schon gar nicht in irgendeinem anderen Land. Man kann sie auch nicht in Zoos halten, deswegen kann man sie wirklich auch nur da vor Ort schützen. Und ich habe einen US-amerikanischen Wissenschaftler besucht, der seit 10 Jahren, 11 Jahren mit diesen Seidensifakas forscht.
Wir haben ja ein Foto von dir online gestellt, wo du eben auch Lemuren auf dem Arm oder teilweise in der Hand auch, aber das sind nicht die Schneeflocken.
Nee. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Art es war, aber das sind auf alle Fälle Lemuren, die im ganzen Land vorkommen. Also die habe ich auch woanders aufgenommen, ja.
Okay, und jetzt, ich meine, ich habe eingangs gesagt, man weiß irgendwie, dass diese Insel durch diese sozusagen Isolation draußen auf dem Meer, das ist ja vor Millionen von Jahren geschehen, dass da einfach eine ganz besondere Flora und Fauna ist. Aber was genau ist dann, also gut, die Lemuren?
Die sind einzigartig, die gibt es nirgendwo sonst, genau.
Und dann?
Also vielleicht ein paar Zahlen. Es gibt mehr als 200 Froscharten auf Madagaskar und in Europa, in ganz Europa haben wir nicht mal 20. Es werden natürlich auch ständig neue entdeckt. Also in der Zeit, als ich unterwegs war, sind auch wieder ein paar Chamäleonarten und so weiter der Weltöffentlichkeit vorgestellt worden. Also da werden ständig neue Arten entdeckt. Das ist auch relativ einfach. Und was ich aber ganz spannend finde, ist halt, man kennt ja, oder hoffe ich jedenfalls, die rote Liste der gefährdeten Arten. Das ist so der Index oder der Katalog, wo diese ganzen Tier- und Pflanzenarten, die vom Aussterben bedroht sind oder halbwegs gefährdet sind, aufgelistet werden. Und für Madagaskar werden es von Jahr zu Jahr mehr. Und aktuell sind es 766 Arten, die halt auf der roten Liste stehen. Also nur Arten aus Madagaskar.
Aber wie erklärt man sich das denn, dass auf so einer Insel so viel mehr Arten entstehen als jetzt in Europa?
Also zum einen, weil es wirklich isoliert ist. Das heißt, da können die Vorläufer von einer Art sich aufteilen in verschiedene Arten, Gruppen, Unterarten. Und dann ist es auch so, dass Madagaskar mehrere Klimazonen hat. Das heißt, also im Nordosten, da ist es halt wirklich warm und feucht. Das ist wirklich den ganzen Tag und die ganze Nacht wie in der Sauna. Das geht, mir persönlich ging es total auf den Kreislauf, aber für die Artenvielfalt ist das wahnsinnig. Und da kann natürlich so ein Savannenstrauch nicht überleben. Da sind dann die ganzen schönen Bäume, die halt es feucht mögen, die ganzen Frösche, die es feucht mögen. Und wenn man dann in den Süden geht, wo es halt relativ trocken ist, wo Savanne ist, fast schon Wüste, da leben ja ganz andere Tiere, da überleben ganz andere Tiere. Da leben ganz andere Pflanzen, die halt dann wiederum im Norden in den feuchteren Gebieten sich gar nicht entwickeln können. Und deswegen ist es auch einfach sehr, sehr konzentriert, obwohl halt so viele verschiedene Klimazonen sind. Und in jeder Klimazone sind natürlich andere Arten vorrangig.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt weiß, so und so viel sind auf der roten Liste? Was kann man da überhaupt tun?
Ach, wenn man das mal so sagen könnte, ja, man müsste ganz viel tun. Ich habe mich ganz oft gefragt, wo anfangen. Ich glaube, das ist eher das Problem. Also von diesen 766 Arten, die momentan auf der Liste stehen, ist mehr als jede fünfte irgendwie endemisch, also wirklich nur auf Madagaskar vorkommt. Und zum Teil sind es Arten, die sind wirklich, die leben auf einem Gebiet von 5x5 Kilometern. Und wenn man dann, also irgendwelche Frösche zum Beispiel, und wenn man da irgendwie mal eben eine Schneise durchschlägt, wenn man irgendwie eine kleine Straße bauen will oder so, ein Frosch kann damit unter nicht mal mehr rüberkommen. Und dann ist halt deren Gebiet, wo sie leben, nochmal verkleinert. Das gleiche oder das viel größere Problem ist halt, dass natürlich der Wald zurückgeht. Also es wird ganz viel Wald abgeholzt. Man geht davon aus, dass ursprünglich 90% der Landesfläche Madagaskars von Wald bedeckt war. Und heute sind das irgendwie noch knapp 15%. Und es wird wirklich immer noch weniger. Es verlangsamt sich, aber es wird immer noch weniger. Und wo kein Wald mehr ist, ist irgendwas anderes. Und das ist dann eben Savanne, das ist dann das neue Reisfeld, das ist dann das Gebiet, wo irgendwie die Zebus, also die madagassischen Rinder, grasen. Und in solchen Savannen sind auch wesentlich weniger Arten. Das ist dann halt nur noch der Reis und irgendwie drei andere Pflanzen und irgendwie vier Tiere oder so, die da rumspringen. Aber das ist dann halt nicht mehr diese Vielfalt, wie man sie wirklich in einem Regenwald hätte.
Ist diese dramatisch, könnte man das, glaube ich, schon nennen, dieser Bevölkerungszuwachs, hängt das da direkt mit zusammen?
Direkt nicht. Also das Problem ist momentan, dass die Madagassen wieder sehr arm sind, also sind eh schon ein armes Land und durch die politische Krise ist die Armut nochmal immens gestiegen. Der Reispreis ist allein in den letzten Jahren, hat sich verdoppelt in einem Jahr. Und Benzin ist teurer, Öl ist teurer, alles ist teurer geworden. Und das bedeutet, dass die Madagassen, die wirklich auf den Dörfern leben und die einen Wald in der Nähe haben, durchaus in den Wald gehen. Also ich habe mit einer gesprochen, weil ich eben gefragt habe, von wegen, wie soll ein Madagassen, der arm ist, sich um die Umwelt kümmern, wenn er irgendwie sehr erstmal zusehen muss, dass er irgendwie morgen was zu essen hat. Und dann meinte sie ganz entsetzt, nicht erst morgen, die sind heute schon am Verhungern. Das ist natürlich nicht jeder Madagasse ist heute am Verhungern, aber es gibt wirklich die Madagassen und die sind dann halt einfach gezwungen, in den Wald nach nebenan zu gehen. Die holen sich da zu essen, die holen sich da ihr Holz, damit sie kochen können. Sie müssen sich ein bisschen Holz besorgen, damit sie ihre Häuser bauen können. Die holen sich da auch die Pflanzen als Medizin raus, jagen dann natürlich auch Tiere zum Essen und ja, das zerstört halt schon einiges.
Bleiben wir bei der Armut. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie ist die Bevölkerung verteilt? Sind die meistens in diesen wenigen Großstädten oder ist die...
So viele Großstädte gibt es ja gar nicht.
Aber 4, 5 hatte ich schon mal gelesen, dass die... Oder
ja, mehr sind es aber auch nicht. Richtig. Genau, ja? Also Tana hat, du hast vorhin 1 Million gesagt. Momentan geht man davon aus, dass so ganz Tana mit allem, was dran ist, 2 Millionen hat. Ah, ja. Und dann gibt es wirklich noch 4, 5 Städte, wo es dann irgendwie mal so 10.000, 50.000 Menschen gibt. Und das andere sind wirklich halt Dörfer. Das sind dann irgendwie ein paar Familien. Ja, und je nach Region leben die auch unterschiedlich. Also mal sind es halt wirklich sehr bescheidene Holzhütten. Das ist hauptsächlich im Osten so. Im Süden sind es dann schon irgendwie steinerne Häuser beziehungsweise dann so mit Ton hergestellte Häuser. Aber schon prinzipiell sehr primitiv, ja.
Und kriegt man diese Armut? Weil das war tatsächlich ein Thema, was wir... sozusagen, worüber wir auf jeden Fall sprechen wollten, wie äußert sich das denn? Ich meine, wenn man durch Tana geht, eben durch die Hauptstadt, sieht man das in Form von, was du vorhin gesagt hast, Slums oder Bettler oder sind das ganz einfache Verhältnisse? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich habe mal nachgeschaut, die UNESCO sagt, 4/5 der Menschen in Madagaskar leben von weniger als einem US-Dollar. Das sind so aktuell 2000 Ariary, also madagassische Währung. Das ist ungefähr das, was ich für einen Kaffee ausgebe am Tag. Also das ist die eine Sache und was man sieht, gerade in Tana wird sehr viel gebettelt und das ist dann halt nicht mit Betteln getan, sondern das ist wirklich mit Ausrauben. Gerade am Anfang, ich wurde gewarnt vor der Avenue de l'Independance, also die Freiheitsavenue. Das ist die große Hauptstraße in der Innenstadt und da sind halt sehr viele Kinder und am Anfang dachte ich mir, ja, ich kenne das irgendwie von anderen Reisen, die betteln dann und halten die Hand auf und dann war es wirklich so, man geht dahin, sieht 3 Kinder, stellt sich drauf ein und kaum ist man bei denen, hat man 12 Kinder um einen rum. Man kann keinen Schritt zur Seite oder nach vorne oder zurück tun. Ich habe 2 Hände und ich habe irgendwie 1 Dutzend Kinder um mich rum mit kleinen Fingern. Ich merke nur, dass sie überall in alle Taschen gehen, alle Reißverschlüsse. Der beliebteste Trick ist, mit einem Basecap zu wedeln, dass man dann in einer Hand hat und die zweite Hand greift unter dem Basecap dann in die Tasche irgendwie, wenn man so eine Gürteltasche zum Beispiel hat und so. Und mir ist das einmal wirklich so passiert, dass ich eben nur so eine kleine Gürteltasche hatte. Ich hatte nichts drin, ich hatte kein Geld dabei, ich hatte das Handy nicht dabei, ich hatte eigentlich nur diese Gürteltasche, um einen Notizblock und einen Reiseführer reinzutun und wollte nur 200 Meter diese Avenue entlang gehen, um einen Kollegen zu treffen und einen Kaffee zu trinken. Und ja, also nach ein paar Metern hatte ich dann eben diese 1 Dutzend Kinder um mich rum und ich wusste mir dann auch schon gar nicht mehr zu helfen und ich muss dann gestehen, ich habe dann wild um mich geschlagen, weil ich einfach so perplex war. Ich habe um Hilfe gerufen, es kam aber keiner. Ich habe es versucht mit französischen Schimpfwörtern, mit ignorieren und irgendwann wusste ich mir nicht zu helfen, als einfach die Kinder von mir fortzustoßen und war dann von mir selber einfach so überrascht und so aufgewühlt. Ich habe dann wirklich angefangen zu weinen. Also das war... einer der schlimmsten Momente eigentlich. Und seitdem bin ich dann nur noch Taxi gefahren, und wenn es für 200 Meter war.
Was hast du, konntest du die dann irgendwie loswerden? Hast du dich da irgendwo hingesetzt? Oder,
ich habe sie dann halt ja so von mir fortgestoßen und bin dann einfach losgerannt. Das waren dann ja nur noch in Anführungsstrichen 200 Meter bis zu dem Café. Und das Café hat halt einen Parkplatz davor, wo auch Sicherheitsleute stehen. Und das ist halt auch in diesem Café, da haben die Deutschen oder die Weißen insgesamt sich immer sehr viel getroffen. Und sobald man diese Schwelle überschreitet von Straße, von der Avenue, durchs Tor auf den Parkplatz von diesem Café, das ist eine ganz andere Welt. Das ist, man ist da so abgeschottet und ist auf einmal alles friedlich und es ist irgendwie sauber und da ist irgendwie ein Flügel und da spielt jemand drauf und irgendwie 20 Meter Luftlinie weiter sind halt wirklich diese wahnsinnig armen Menschen. Das ist, das hat mich schon mitgenommen, immer dieser krasse Gegensatz. Ja.
Das ist aber, glaube ich, oft so in Entwicklungsländern, dass man da die Expats hat, die also...
Genau.
Oder die Reicheren, die dann halt in den schönen Cafés sitzen und der Rest der Bevölkerung.
Ist das generell auch, also Tana jetzt die Hauptstadt, ist das generell auch eine sehr kriminelle, gefährliche Stadt? Also ich denke jetzt an andere, so wie Mexiko-Stadt oder Guatemala City oder so, dass man weiß, okay, muss man auf jeden Fall aufpassen, da gibt es.
Ja, das muss man. Also ein Freund von mir wurde 2 Meter vor diesem Parkplatz der Rucksack aufgeschlitzt. Die Informationen vom Auswärtigen Amt sagen auch, dass die Kriminalität steigt und man vorsichtig sein soll und eigentlich nicht in das Land reisen sollte. Meine Mama hatte natürlich dann gleich Panik, als sie das gelesen hat und wollte mich nicht mehr fahren lassen. letztlich ist mir nichts passiert, aber ich habe das auch gemerkt in den 5 Monaten, die ich da war. Also am Anfang haben einige gesagt, ja, pass auf und es wird schlimmer. Und ich habe mich immer gefragt, wie merkt man das eigentlich? Und als ich dann aber nach 2-3 Monaten mal wieder für längere Zeit in die Hauptstadt gekommen war und dann auch wieder eben in der Stadt unterwegs war, habe ich das gemerkt. Also die Aggressivität ist schon schlimmer. Also die Taxifahrer werden aggressiver im Ton. Die Kinder gehen wesentlich offensiver auf die Touristen zu, fordern wesentlich mehr ein. Es wird viel mehr auch so halt rumgegrapscht, um zu gucken, ob man nicht doch irgendwas noch holen kann.
Wie ist das merkt man. Wie ist das mit Drogen? Also so Drogenhandel und also ob man diese sozusagen diese Drogenmafia auch dort zu spüren bekommt oder ist das eh weniger?
Also ich habe davon nichts mitbekommen. Mhm. Ich muss aber gestehen, ich bin dann halt auch in den Gegenden, wo ich wusste, dass es gefährlicher ist, wo viele auch auf der Straße rumlungern und es eben nicht einfach das madagassische Leben auf der Straße ist, da bin ich einfach mit dem Taxi gefahren. Das war es mir dann einfach nicht wert, irgendwie mich da selber in Gefahr zu begeben oder mich beklauen zu lassen. Also ja, ich brauche ja meine Technik auch zum Arbeiten.
Wo hast du gewohnt?
Den ersten Monat in einem Hotel und dann auf den 2 Monaten, die ich rumgereist bin durchs Land, halt in so kleinen Hotels absteigen, die meistens nicht mal irgendwie den Komfort einer deutschen Jugendherberge bieten. Und danach war ich nochmal privat untergekommen.
Franziska, lass uns über die Politik ein bisschen reden. Also ich habe vorhin gesagt, wenn man in der Redaktion fragt, also ein Kollege von mir, der Christian Mostert, hat gesagt, ja Mensch, Madagaskar, also man hört doch nichts darüber in den Medien, außer in diesen kleinen Meldungen, wo man eben noch eine Art von irgendwas gefunden hat und so. Das weiß ich auch selber, dass man das ab und zu mal hört, aber politisch gar nichts. Was ist da sozusagen überhaupt los? Also der hat dann auch so banal gefragt, ist das eine stabile Gesellschaft? Ist das eine Demokratie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht.
Also ganz offiziell ist es eine präsidiale Republik. Der Präsident wird auch direkt vom Volk gewählt. Und dann gab es eben Anfang 2009 den Putsch, als Ravalomanana weggeputscht wurde und der neue André Rajoelina ist halt selbsternannter, militärisch eingeführter Präsident aktuell. Das heißt offiziell, er ist Präsident der hohen Übergangsbehörde. Aber selbst, es tut sich halt nichts. Es wurde damals 2009 angekündigt, es wird bald neue Wahlen geben. Da hatte man dann Daten genannt. Es ist in 2 Monaten soweit. Dann hieß es in einem halben Jahr. Irgendwann hat man gesagt, irgendwann demnächst. Und als ich gerade angekommen war, Anfang Januar, gab es dann so eine Woche, die dann einfach so das neue Jahr begrüßen sollte. Das hat der Rajoelina sich auch von Sarkozy wohl abgeschaut. Und da hieß es von wegen, es gibt dieses Jahr noch Wahlen. Und soweit ich weiß, gibt es bis jetzt immer noch keinen Termin. Und so langsam drängt die Zeit, weil wenn dann die Regenzeit im Herbst anfängt, darf nicht mehr gewählt werden. Und so eine Wahl vorzubereiten, dauert auch natürlich ein bisschen. Und deswegen läuft gerade so ein bisschen die Zeit ab. Und wenn jetzt in den nächsten Wochen nicht ein Termin für die Wahlen genannt wird, dann wird es auch dieses Jahr keine Wahlen mehr geben. Aber ja, in deutschen Medien steht davon nichts.
Ist das denn, spricht man dennoch von einer stabilen Gesellschaft? Wir haben gerade über die Armut gesprochen. Wovon leben dann die Menschen? Womit arbeiten die?
Ja, sie leben hauptsächlich von dem, was sie selber anbauen und auf dem Markt verkaufen, was sie an Souvenirs herstellen. Es gibt natürlich auch ein paar Geschäfte und es gibt auch Büros und es gibt auch Banken, wo man arbeiten kann als Madagasse. Es gibt Universitäten, wo man arbeiten kann. Also insofern ist die Gesellschaft, glaube ich, in sich selbst schon stabil. Sie sind es ja auch ein Stück weit gewohnt. Also es ist nicht die erste, nicht der erste Putsch, nicht die erste Revolution, der erste politische Umbruch, den Madagaskar erlebt, seit sie halt 1960 unabhängig geworden sind. Sie waren ja vorher französische Kolonie.
Hast du dich da denn, wenn du Leute getroffen hast oder begegnet bist, hast du mit denen auch über Politik und so gesprochen? Oder ist es sozusagen in so einem Land, gibt es da viel andere Probleme und die Politik ist einfach kein Thema erstmal?
Also ich habe zum Beispiel immer versucht, mit meinen Taxifahrern darüber zu reden, aber dann recht schnell gemerkt, also sie reden auch, sie sagen auch schnell das, was man hören will. Das merken sie sehr gut.
Weil man aus dem reicheren Westen kommt oder wie?
Ja, weil sie lesen halt die Zeitung und dann erzählen sie das nach, was in der Zeitung steht. Und wenn ich frage, glaubst du, dass es dieses Jahr noch Wahlen gibt, dann sagen sie, ja, weiß ich nicht, ist mir aber auch egal. Und auf dem Land ist es halt auch so, da spielt es relativ wenig eine Rolle, was in Tana passiert. Also sie kriegen das zum einen nicht so sehr mit unbedingt, zum anderen haben sie aber einfach auch andere Sorgen. Sie müssen irgendwie ihr Feld bestellen, sie müssen sich um ihre Zebus kümmern. Da ist auch einfach gar nicht so richtig Verständnis dafür da, was das jetzt bedeutet, dass da ein anderer Präsident an der Macht ist.
Ja.
Aber es ist natürlich jetzt immer alles sehr über den Kamm geschert, also...
Klar. Wie hast du dich dann mit den Leuten, also wir haben darüber gesprochen, dass Französisch, wird das in den Schulen, also ist das die offizielle Sprache oder Madagassisch hauptsächlich? Wie verständigt man sich mit den Leuten?
Also Madagassisch und Französisch sind Amtssprachen. Eine Zeit lang gab es auch noch Englisch als Amtssprache, das ist aber 2010 wieder abgeschafft worden mit dem neuen Präsidenten. Und in den Schulen, das ist so eine Sache, also eigentlich müssten die Lehrer Französisch können, sie tun es aber oft nicht. Ich war in 2 Schulen, 3 Schulen und ich habe da Lehrer getroffen, die haben kein Wort verstanden von dem, was ich gesagt habe. Und weil andere mich durchaus verstanden haben und mein Französisch, gehe ich davon aus, dass sie es dann einfach nicht konnten, ja.
Und Englisch?
Kommt man nicht mit weit. Also Englisch habe ich selber nur gesprochen, wenn ich halt mit Wissenschaftlern aus Amerika oder aus Großbritannien gesprochen habe. Die eine oder andere Nichtregierungsorganisation, NGO, da wird noch Englisch gesprochen, weil die es einfach intern so haben. Und da arbeiten dann auch nur Madagassen, die halt entsprechend auch Englisch und Französisch können. Aber ansonsten auf der Straße spricht man das nicht, nein.
Die NGOs, die vor Ort sind, was genau machen die da? Wo engagieren die sich?
Die meisten machen halt Umweltschutzaktionen, also von Aufforsten, das, was ich vorhin sagte, Geburtenkontrolle, jegliche Couleur, was NGOs halt in allen Ländern machen. Das ist sehr vielfältig, ja. Ich habe jetzt auch nicht alle besuchen können. Das ist natürlich einfach eine wahnsinnige Menge, ja.
Und wie hast du sozusagen die Begegnung mit eben Ausländern so empfunden? Ist das eine offene Bevölkerung, neugierig oder eher so ein bisschen zurückhaltend und skeptisch? Also
also meinst du die Madagassen mir gegenüber jetzt?
Ja, genau, die Madagassen oder generell, wie würdest du die beschreiben?
Die sind sehr offen. Also auf der Straße hört man dann immer nur Salut Vaza, Salut Vaza. Das heißt also Hallo Weißer, Hallo nicht Madagasse.
Was sagst du da für ein Wort? Wasser?
Vaza.
Vaza, okay.
Vaza, genau. Mhm. Und ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, immer zurückzugrüßen, also Manaungash. Das heißt dann so viel auf Madagassisch halt, Hallo Madagasse. Und dann waren die Kinder halt immer einfach begeistert. Die sind immer ganz goldig auf den Straßen und sind interessiert und rennen einem hinterher, auch wenn sie einen natürlich nicht verstehen. Die Madagassen sind offen, ja. Die sind interessiert, die wollen wissen, wo man herkommt, was man macht. Das Einzige, was halt nicht so schön ist, sind halt die bettelnden Kinder, die dann auch gerne mal ausrauben, was ja Gott sei Dank bei mir nicht geklappt hat. Und einfach auch diese Selbstverständnis, sobald man weiß ist, ist man reich. Das ist nicht madagassisch nur, also ist nicht nur in Madagaskar so, das ist, glaube ich, in allen Entwicklungsländern so. Muss man halt einfach mit umgehen.
Sind die dann neugierig oder wissen die viel Bescheid über Europa? Also orientieren Nein. die sich jetzt nach Frankreich oder so? Also wissen die, okay, Deutschland, auf jeden Fall, wir wissen, wo das ist, oder?
Nein, also ich habe einmal gesagt, dass ich aus Deutschland komme und dann wurde ich gefragt, wo das ist in Afrika und dann dachte ich mir, nein, das ist Europa und davon hatte er dann auch noch nichts gehört. Das sind nicht alle Madagassen so, also die meisten kennen schon Deutschland, aber oder zumindest Europa. Ja, aber sowas gibt es dann auch, ja.
Franziska, wir kommen gleich zu den Nachrichten. Jetzt habe ich hier zwei Songs und du darfst es die auswählen, weil wir werden nicht beide spielen können. Das eine Lied ist Hip-Hop Mogotro von Big MG und das andere ist Iyatale von Mima. Ich weiß jetzt
nicht. Das erste. Das erste ist mehr die Partymusik, wie die Madagassen sie hören.
Und weil du da Party, weil du da auch also feiern warst, oder?
Genau, also in Madagaskar kann man nicht so viel feiern, beziehungsweise in Tana gibt es auch nur 3-4 Clubs, wo man hingehen kann. Und es gibt einen, wo die Weißen hingehen und es gibt einen, wo hauptsächlich die Madagassen hingehen. Und
aha.
Dann nehmen wir jetzt das aus der madagassischen Version.
Genau, also Hip-Hop Mogodro von Big MJ. Hallo Katrin.
Hallo, hallo.
Wir kommen wie immer an dieser Stelle zu den No-News. Machen wir einfach den No-News heute. Welche Meldungen, die es nicht in die Nachrichten geschafft haben?
Ich habe tatsächlich ein paar schöne Sachen mitgebracht, sowohl von den Kollegen aus der Wissensredaktion als auch von denen, die heute den Tag über die Nachrichten betreut haben. Ich fange einfach mal an mit dem Feiertagsphänomen. Es gab die Meldung, dass ein Schwimmdock aus Japan wegen des Tsunamis oder nach dem Tsunami inzwischen in der US-amerikanischen Küste angespült worden ist. Erstens mal ist das jetzt sowieso nicht so ein Knaller. Ja. Und zweitens kam diese Meldung offensichtlich 3-mal heute. Die Kollegen waren völlig genervt und sagen, das ist Feiertag und die schicken das, bis es einer sendet. Nein, auch bei uns findet das nur Erwähnung im No-News-Talk. Außerdem aus den Weltnachrichten, Frau Merkel hat sich geäußert zur Eurozone, zu Hilfen, zur Integrationsbereitschaft und so weiter. Allerdings das in so diplomatisch gesetzten Worten, dass eigentlich nichts Konkretes daraus abzuleiten war. Deswegen blieb das auch bei uns auf dem No-News-Stapel. Es gab noch eine Meldung über eine Pazifik-Allianz, die zwischen Mexiko, Peru, Kolumbien und Chile gegründet worden ist. Das ist an sich so schon eine relevante Nachricht. Allerdings stellte sich bei näherer Recherche heraus, dass das Abkommen schon Ende April unterschrieben wurde. Es kam heute nur noch mal, insofern ist auch das alt und für heute nicht mehr aktuell.
Habt ihr das damals gemacht, weißt du was?
Ich hätte das eben im System noch mal nachschlagen können, aber ich gehe eigentlich mal fest davon aus, dass wir das so selbstverständlich gemacht haben. Bleiben noch ein paar Wissensmeldungen, zum Beispiel die schöne Studie Golf hilft nach Schlaganfall, hat die Uni Regensburg publiziert. Klingt alles gut, Sport und außerdem noch draußen und an Patienten und wunderbar. Mhm. Allerdings sagt dann der betreuende Arzt auch andere Ausdauersportarten hätten einen guten Effekt. Also das Ganze, der Kern der Studie ist insofern.
Geh mal spazieren.
Ja, es geht auch. Allerdings sagt er auch, insbesondere Golf hätte den Leuten Spaß gemacht. Also insofern sollen sie es tun, aber auch andere Ausdauersportarten helfen nach dem Schlaganfall. Außerdem kamen die Kollegen zu dem Schluss, dass eine Studie, die kam mit Sperrfrist. Das ist insofern immer ein bisschen Hingucker, weil man denkt, mit Sperrfrist sind eigentlich immer nur größere Sachen versehen, die tatsächlich ein bisschen was Bahnbrechendes an sich haben. Da guckt man schon mal noch genauer hin. Es geht darum, dass eine Studie ergeben hat, dass Psychopharmaka im Trinkwasser, wie sie tatsächlich auch in bestimmten Konzentrationen vorkommen, Autismus fördern können, so der Verdacht, der durch eine Studie bewiesen zu sein schien. Allerdings wurde diese Studie an Fischen durchgeführt. Die Forscher haben sich da angeguckt, welche Gene dadurch aktiviert werden können und darauf Rückschlüsse darauf gezogen, dass auch Menschen mit einer bestimmten Disposition genetisch Gefahr laufen, dass diese Gene aktiviert werden können und das Autismus fördern kann. Den Kollegen war das aber eindeutig zu weit weg. Und
also Fisch
von Fisch zu Mensch und da solche klaren Schlüsse draus zu ziehen, war ein bisschen heikel, ist deshalb bei uns nicht gelaufen.
Okay, Katrin, vielen Dank.
Gerne.
Und einen weiteren schönen Abend. Ich hoffe, du hast bald Feierabend.
Na, dauert noch ein bisschen. Ich mache jetzt bis zum bitteren Ende.
Wir kommen zurück zu unserem Thema heute Abend, nämlich Madagaskar. Und Franziska, lass uns, du hast mir, wie ich finde, eine schöne Geschichte erzählt, dass du eine junge Frau kennengelernt hast in Madagaskar und die hat sich ein Lied gewünscht, nämlich Das Spiel von Annette Louisanne. Kannst du die Geschichte nochmal kurz erklären oder erzählen, meine ich?
Ja. Genau, das ist Miura. Ganz lieben Gruß nach Tana, wenn du gerade zuhörst. Ich hoffe es sehr. Die Geschichte ist eigentlich so, Miura ist Germanistikstudentin, also eigentlich Madagassin, aber studiert halt Germanistik in Tana und war auch schon in Deutschland und ich habe sie halt im Büro vom DAAD, vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, kennengelernt und sie hat mir ganz viel geholfen. Anfangs einfach für ein paar Kontakte, dann hat sie ganz fleißig für mich Interviews transkribiert, die ich halt auf Französisch ja geführt habe und im Französischen abtippen bin ich leider nicht so gut, aber sie hat das ganz klasse gemacht mit ein paar Kommilitonen. Und wir haben uns dann auch einfach öfter privat getroffen und sie ist mir eine sehr gute Freundin geworden. Sie hatte mich sogar auf die Hochzeit von ihrem Cousin eingeladen, zu der ich dann leider nicht hingehen konnte, was ich sehr, sehr, sehr bedauere. Und deswegen habe ich sie gefragt, was ihr deutsches Lieblingslied ist und ich möchte ihr das jetzt gerne widmen. Als Dankeschön.
Ganz kurz, bevor wir das spielen, ich habe noch eine Frage. Hast du dann Deutsch mit ihr gesprochen? Also wie kommt man in Madagaskar auf die Idee, Germanistik zu studieren? Das finde ich schon sehr interessant, einfach die oder bewundernswert oder wie auch immer.
Gibt verschiedene Gründe, dort auf die Idee zu kommen, Germanistik zu studieren. Eine ist halt, dass Madagaskar zunehmend auch für Deutsche als touristisches Ziel so attraktiv wird. Und viele von den Germanistik-Absolventen dort gehen dann in den Tourismus, also werden Reiseleiter und ähnliches. Und ich glaube, das ist auch so das jetzt erstmal erste Ziel für Miura nach dem Studium. Ich hoffe, dass sie aber noch wesentlich mehr erreicht.
Also wenn du zuhörst, Miura, das ist für dich. Susanne?
Ja.
Wir lösen jetzt unser Radiorätsel auf, unser Aerobic. Worum
dann
geht's?
Erkläre ich das kurz mal. Heute müssen wir Paare bilden. Also wir hören drei Musikstücke und wir hören drei literarische Texte. Und der Musiker und der Poet sozusagen, die haben einen gleichlautenden Namen. Der wird nicht in allen Fällen gleich geschrieben, aber er lautet gleich. Also er hört sich gleich an. Genau, dann hören wir mal rein.
Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Damon, den Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Dolche, sprich? Entgegnet ihm finster der Wüterich. Die Stadt vom Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen.
Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren.
Ich nahm einen losen Stein von der doppelten Größe eines Dollarstückes, warf ihn hoch in die Luft, legte schnell an und in dem Augenblick, in welchem ihn die Kräfte des Wurfes und der Anziehung den höchsten Punkt erreichen ließen, traf ihn meine Kugel.
Wow, was für ein Schuss. Gelingt er immer?
19 Male unter 20.
Und wie ist euer Name, Sir?
Old Shatterhand.
Mancher gibt sich viel Mühe mit dem lieben Federvieh. Einesteils der Eier wegen, welche diese Vögel legen. Zweitens, weil man dann und wann einen Braten essen kann. Drittens aber nimmt man auch ihre Federn zum Gebrauch in die Kissen und die Pfühle, denn man liegt nicht gerne kühle.
Ja, also der Kollege Nico aus der Regie meinte gerade, es wäre so leicht heute, aber ich finde es echt schwierig, vor allem wenn man die Texte und die Musik gleichzeitig hört. Franziska, hast du irgendwas erraten können?
Kann ich mich enthalten oder einen Telefonjoker nehmen?
Einen Telefonjoker, wen möchtest du denn anrufen? Vielleicht in Madagaskar mal
anrufen. Ja, ich möchte bitte unbedingt die Germanisten in Madagaskar anrufen. Die sind etwas belesener als ich, muss ich gestehen.
Also ich kann es ja mal kurz auflösen. Das war die Musikerin Kate Bush und der Dichter Wilhelm Bush. Dann war es Karl May, der Schriftsteller, und Reinhard May, der Sänger. Und Schiller, Friedrich Schiller, und die Band Schiller, genau, als drittes. Wenn du, ich schmeiß jetzt mal die digitale Lostrommel an, kannst du dann einfach mal Stopp sagen, dann kriegen wir eine Einsendung. Franziska.
Stopp.
Okay, das ist, jetzt kommt der Gong. Frank Scholz hat gewonnen, herzlichen Glückwunsch.
Das war aber sehr zurückhaltend mit dem Gong, Susanne.
Nochmal.
Frank Scholz, herzlichen Glückwunsch. Ein D-Radio-Wissen-Paket oder T-Shirt.
Ein T-Shirt, glaube ich.
Ein T-Shirt.
Herzlichen Glückwunsch.
Genau. Franziska, kommen wir zurück zu Madagaskar. Wir haben nur noch ein paar Minuten Aber ich habe noch ein paar Fragen.
Dann los.
Wir haben ja heute so ein bisschen telefoniert, wie man das so hat, wenn man eben ein langes Gespräch führt dann am Abend, dass man so ein kleines Vorgespräch führt, was du dort alles erlebt hast. Und du hast mir gesagt, bei dem Stichwort Begegnungen, dass es zwei Leute gab, die dir so sehr in Erinnerung geblieben sind. Fangen wir mit dem Forschungsassistenten an, dessen Namen ich jetzt auch nicht aussprechen kann.
Rabari Desiré, genau. Das ist ein Mann, genau. Das ist ein Madagasse, der auch schon ein stolzes Alter erreicht hat. Er ist schon 59, das ist für Madagasse doch schon ganz ordentlich. Und der hat früher Bitza Bitza gebraut, das ist so das madagassische Bier.
Ja.
Und dann hat er vor 11 Jahren mit diesem Wissenschaftler angefangen, an den Seidensifakas zu forschen, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte. Und da war er halt erst einfach nur Führer für den Nationalpark, später ist er dann richtig Forschungsassistent geworden. Und er hat damit einfach so viel Geld verdient und so viel auch gespart, was für Madagaskar auch nicht unbedingt typisch ist, dass er sich jetzt sein eigenes Naturreservat aufbaut. Das heißt, es gibt in der Nähe von dem Nationalpark einen Hügel mit so ein bisschen Wald drauf und ringsherum sind Reisfelder und er kauft sich jetzt Parzelle für Parzelle diesen Hügel zusammen und will da dann halt Touristen hinführen. Und das hat er einfach, hat auch in den USA deswegen einen Preis gewonnen, $10.000, und sammelt sich da jetzt halt diesen Hügel zusammen.
Sammelt sich den Hügel zusammen. Und dann hast du geschrieben, dass du einen, also das war auch ein Thema, worüber wir, glaube ich, auch hier in der Redaktion gesprochen haben, das mit den Lemuren. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es sozusagen lange Jahre ein Tabu war auf der Insel, diese Tiere nicht jagen zu dürfen und dass das sich etwas gelockert hat, dass man die wieder jagen darf. Habe ich das richtig verstanden?
Ist genau andersrum.
Ach, andersrum. Okay.
Also früher hat man Lemuren eben gejagt, zum Essen hauptsächlich auch. Und ich habe in einem Park einen Madagassen kennengelernt, der von seinem Opa das gelernt hat und mit seinem Bruder dann auf die Jagd gegangen ist und wirklich die Lemuren gejagt hat und ist dann ins Dorf gegangen und dann wurde das halt gegrillt oder gebraten oder verkauft an wen anders, der es dann essen wollte. Und das ist natürlich gar nicht nett. Und mittlerweile ist es in dieser Region auch durchaus Fadi, wie man sagt, also Tabu, die Lemuren zu jagen und zu essen. Und das Schöne eigentlich ist, und die Geschichte ist, dass dieser Mann jetzt in einem Park arbeitet und dort Touristen halt diese Lemuren zeigt und ihnen eben auch deutlich macht, das ist jetzt der Indri und das ist einer der Lemuren, die so ganz schön singen und eben die Lemuren jetzt schützt, obwohl er sie früher eben genau das Gegenteil gemacht hat, nämlich er hat sie gejagt und gegessen. Und auch in den Dörfern, ich habe ihn gefragt, von wegen, wie ist das jetzt im Dorf, wird nicht doch noch gejagt? Es gibt durchaus Gegenden, wo noch Lemuren gejagt und gegessen werden, auch gerade jetzt wegen der Armut wieder vermehrt. Mhm. Aber das ist nicht so typisch und er sagt in seinem Dorf auch immer wieder, von wegen, wir dürfen das nicht mehr tun.
Ist das eine Delikatesse? Gilt das als ein besonderes leckeres Fleisch oder so? Gibt es auch Restaurants oder so oder ist das wirklich verboten?
Es gibt durchaus Restaurants, wo es dann indirekt auf der Karte steht. Es wird aber weniger als Delikatesse gegessen, als vielmehr wirklich, dass die armen Menschen, die jetzt halt in den Wald gehen, das als die einzige Fleischbeilage ansehen, die sie so bekommen können, wenn sie jetzt nicht gerade am Meer wohnen und Fisch fangen können.
Was heißt das indirekt auf der Karte?
Dass es nicht offen dasteht. Da steht dann halt nicht, heute gibt es Lemur Coco irgendwie, also mit Kokossoße, sondern das ist dann, das muss man so unter der Hand aushandeln.
Okay. Komm, jetzt sind wir bei meinem Lieblingsthema, nämlich Essen. Ich interessiere mich wirklich, das stimmt, ich interessiere mich am meisten immer für Essen, ja, glaube ich.
Und ist auch sehr gefährlich in Madagaskar.
Auch so. Ich glaube, das sieht man auch.
Ja, ich könnte super viel. Vielleicht fangen wir mit dem an, was ich nicht gegessen habe.
Ja.
Das ist nämlich, ich bin Vegetarier schon die Hälfte meines Lebens und deswegen habe ich es tatsächlich geschafft, in diesen 5 Monaten nicht ein einziges Mal Cebu-Fleisch zu essen. Also Cebus, das sind die madagassischen Rinder, das ist das muss man eigentlich gegessen haben. Ich habe es irgendwie tatsächlich geschafft, das nicht zu essen.
Warum muss man die? Weil die sehr lecker sind?
Weil die da einfach nur da vorkommen und weil es da halt auf jeder Karte steht. Und ja, also ich habe es nicht gemacht. Ich habe witzigerweise auch vergessen, Vanille mit nach Hause zu bringen.
Stimmt, dafür ist ja die Insel oder das Land nun wirklich sehr, sehr bekannt.
Genau, ich habe einfach vergessen, Vanille zu kaufen. Erst wollte ich immer nicht und dann war es irgendwann zu spät. Aber was ich wirklich vermisse an Essen, das sind die frittierten Bananen von der Straße. Der wahnsinnig leckere Curaçao-Saft, das ist eine Frucht, die wir hier in Deutschland, in Europa gar nicht kennen. Die ist auch schwer zu beschreiben, es ist einfach wahnsinnig lecker. Und die Mangos sind einfach göttlich.
Korossol, was ist das für eine Frucht?
Das ist so ein bisschen größer wie eine Avocado und sie hat so komische schwarze Punkte drauf. Und wenn man das aufmacht, sind das so kleine Häppchen mit schwarzen Kernen drin. Und diese Kerne muss man irgendwie rausholen und dann wird das Ganze gemixt mit ein bisschen Wasser verdünnt und dann ist das einfach der beste Saft von Welt.
Susanne sucht die Frucht mit, glaube ich, mit
das
Zähl geschrieben.
Ist eine grüne und die hat so Stacheln außen.
Genau, genau.
Warte, ich muss es, ja, hast du es gesehen?
Ja,
das ist ganz spannend, ja.
Also wenn irgendjemand in Deutschland diesen Saft entdeckt hat, bitte schickt mir ein Paket.
Weißt du, ob es diese Frucht nur in Madagaskar gibt?
Das weiß ich nicht, nein.
Okay.
Das habe ich nicht recherchiert.
Weil das ist, ich meine, wir haben ja mittlerweile so viele exotische Früchte auch überall in verschiedenen Supermärkten, auch in asiatischen und so, dass man sich...
Ich werde jetzt mal drauf achten, aber ich glaube nicht, dass wir die hier haben.
Franziska, wir haben nur noch ein paar Minuten übrig und ich frage dich einfach mal, was du am meisten jetzt hast du gesagt, was du am meisten mit dem Essen vermissen wirst, aber gibt es sonst was, wo du irgendwie denkst, Mensch, gut, ich meine, wir haben über die Kakerlaken am Telefon heute Vormittag gesprochen, die du nicht so magst.
Die vermisse ich nicht. Die vermisse ich garantiert nicht, nein.
Wie groß waren die?
Naja, schon so Handteller groß. Aber sie sind halt auch sehr madagaskisch, sie sind Muramura, sie bewegen sich nicht so viel. Also ich habe in anderen Ländern, bin ich einfach immer weggerannt vor den Kakerlaken, weil sie einfach so wahnsinnig flink hin und her rennen und man nicht steuern kann, wohin. Aber die madagaskischen Kakerlaken, die bleiben so irgendwie da, wo sie sind und deswegen sind sie ganz okay. Was ich aber wirklich vermisse, das ist so das Lockere, die Unbedarftheit. Also in Deutschland, ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass ich mich im Auto wieder anschnallen muss. Überall wird auf Sicherheit hier geachtet, das ist da einfach nicht so. Man wird schon nicht so schnell umkommen. Also einfach diese Unbedarftheit, die Lockerheit, die vermisse ich sehr. Da können wir uns, glaube ich, auch eine Scheibe von abschneiden. Was ich auch vermisse, ist Buschtaxifahren. Also so schrecklich das manchmal ist, da so eingeklemmt irgendwie mit 20, 30 Mann in einem kleinen VW-Bus zu sitzen, stundenlang oder auch mal einen ganzen Tag. Für mich waren das immer sehr inspirierende Stunden, weil ich einfach nur aus dem Fenster geschaut habe und nachdenken konnte und mal innehalten konnte. Und ja, das vermisse ich halt dann doch irgendwie ein Stück weit. Und ansonsten einfach wirklich jeden Tag neue Menschen kennenzulernen, neue Eindrücke zu haben. Das war zwar auch mitunter anstrengend, manchmal hat man einfach so, ist man gesättigt. Aber das wird mir, glaube ich, jetzt in den nächsten Wochen schon fehlen.
Willst du zurückfahren irgendwann?
Ja.
Ja? Das hast du dir fest vorgenommen.
Genau. Und hoffentlich auch nicht nur als Urlaub. Also ich würde schon gerne nochmal hinfahren, um wirklich auch Urlaub zu machen, wofür es ja ursprünglich mal gedacht war für die eine Minute, weil man kann da einfach herrlich viel unternehmen und sehen, also zumindest wenn man irgendwie naturinteressiert ist und keine Angst vorm Wandern hat. Und es gibt aber so, glaube ich, ein, zwei Themen, wo ich dann nochmal nachrecherchieren würde.
Okay, wir hoffen, dass es alles gut geht und dass es nochmal klappt. Franziska, ich habe hier noch einen letzten Song, kann das wahrscheinlich wieder nicht gut aussprechen, Katau an Isani von Lola. Das war wahrscheinlich nicht richtig, ne?
Es war auf alle Fälle nicht richtig, aber wie es richtig ausgesprochen wird, weiß ich auch nicht.
Weißt auch nicht. Wir hören das, aber erstmal sage ich nochmal, also wir haben heute Abend gesprochen mit der Wissenschaftsjournalistin Franziska Badenschier, zugeschaltet aus Leipzig. Die war für eine Recherchereise zu Umwelt- und Artenschutz 5 Monate lang in Madagaskar. Neben mir war die Online-Kollegin Susanne Basarkaya. Heute Abend war Jana Brandt, unsere Technikerin. Mein Name ist Niloufer Elhami und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.